Das ist die Episode 115 im Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. In dieser Episode hörst du nun den zweiten Teil meines Gespräches mit David Kirchner. David ist Experte für technische Risikoanalysen, also FMEAs. Im ersten Teil des Gesprächs hatten wir uns schon darüber unterhalten, was eine FMEA ist, welche Varianten es gibt und worin der große Nutzen liegt. Und in diesem Teil wirst du nun erfahren, wie du geschickt an eine FMEA rangehst, wie du das in den Ablauf deines Projektes integrieren kannst und worauf du dabei unbedingt achten solltest. Herzlich willkommen zum Podcast von Projektmanagement im Maschinenbau. Mein Name ist Jörg Walter. Ich bin Projektleiter, Berater, Trainer und Coach für Projekte im Maschinenbau. Dieser Podcast ist für all diejenigen, die ihre Engineering-Projekte zum Erfolg führen wollen. Die wissen wollen, wie professionelles Projektmanagement funktioniert und für die, die mit ihrer Karriere als Projektleiter so richtig durchstarten wollen. Egal ob du Projektleiter, Teamleiter oder Entwicklungsleiter, Mitarbeiter im Projektbüro oder Unternehmer bist, in diesem Podcast erfährst du, was es braucht, um Projekte erfolgreich abzuschließen, Termine und Budgets einzuhalten und natürlich dein Projektteam zu führen. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Lieber David, herzlich willkommen.
Ja, hallo Jörg.
Eine Sache sollten wir vielleicht nochmal thematisieren, weil du hast es eben gerade schon gesagt, ne, also wir gehen die Ursachen und dann die Auftretenswahrscheinlichkeit. Da kommt ja jetzt sowas ins Spiel, was wir eine Risikoprioritätszahl nennen, oder?
Ja, sowas gibt es, ja. Mit der man sehr vorsichtig sein muss.
Okay, dann lass uns doch erstmal klären, was ist das und warum muss man damit vorsichtig sein?
Können wir machen. Ja. Die FMEA, klassisch wird das in einer Tabelle ausgefüllt. Mhm. Also du trägst die verschiedenen Sachen, also hier die Fehlfunktion, also der Fehler und die Fehlerfolge trägst halt in der Zeile ein, daneben die ganzen Fehlerursachen neben dieser einen Fehler. Mhm. Klar, es gibt Tools dafür, online wie, offline ist nicht, aber Online-Tools gibt es, also webseitenbasierte Tools, es gibt Programme dafür und so weiter. Mhm. Kannst es aber auch tatsächlich in Excel machen, geht auch. So, und da hast du verschiedene Spalten. Wenn man so die Spalten durchgeht, dann versteht man vielleicht auch so ein bisschen die Reihenfolge, in der man hier arbeiten kann. Also du fängst an mit einer System, mit dem Systemelement. Da trägst du erstmal ein, welches Systemelement betrachtest du. Dann hast du ganz viele große Zeilen, Blöcke mit den verschiedenen Funktionen. Mhm. Dann gibt es einen Punkt. Ja, es kommt jetzt noch an, welche FMEA-Vorlage man nimmt, aber oftmals kann man es eintragen. Lastenheftpunkt oder neben direkt mögliche Fehlerfolge. Das, was ich vorhin meinte, dass also das Lastenheft als Referenz auch ein Stück weit dient. Ja. Also was möchte der Kunde haben und welche Fehlerfolge habe ich, die dann einen Lastenheftpunkt verletzen kann.
Okay.
Dann hast du eine Spalte mit Bedeutung. Mhm. Da kommen wir gleich mal noch zu. Mhm. Hast eine Spalte mit den möglichen Fehlern. Daneben hast du eine Spalte mit möglichen Fehlerursachen. Und dann kommen die Maßnahmen mit den Auftretenswahrscheinlichkeiten, Entdeckungsmaßnahmen mit der Entdeckungswahrscheinlichkeit und dann deine gerade schon genannte Risikoprioritätszahl.
Das wäre jetzt so die Tabelle, wie wir sie uns vorstellen würden, ne?
Von links nach rechts. Vorstellen können. Genau.
Okay.
Genau, von links nach rechts. Mhm. So, und wenn wir uns jetzt die einzelnen Punkte angucken, Bedeutung ist das, was hat dieser Fehler eigentlich für eine Bedeutung, also die Fehlerfolge für eine Bedeutung zum Beispiel für deinen Kunden? Da kannst du jetzt verschiedene Zahlen eintragen. Es ist klassisch bei den FMEAs so, dass Zahlen skalenlos, also hier einheitenlos sind von 1 bis 10, ganze Zahlen. Mhm. 1 ist bei der Bedeutung, es hat praktisch keine Bedeutung, wenn diese Fehlerfolge auftritt. 10 ist, es ist das Schlimmste, was passieren kann. Mhm. So. Wenn man sich das Ganze ein bisschen vereinfachen möchte, weil es passiert garantiert, und da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben, dass in einer FMEA-Sitzung dann die Leute diskutieren, na, ist das BR eine 4 oder eine 5? Ja. Was macht denn der Kunde dazu? Also, wenn du Moderator mal sein solltest, mach eine Abkürzung an der Stelle und gebe nur 3 Zahlen zur Auswahl für B. Okay. Nämlich 8, 9 und 10. Mhm. Das ist so eine Idee, die man haben kann. Oder du kannst auch 1, 9 und 10 nehmen, das ist egal.
Okay.
Die 10 ist Gefahr für Leib und Leben, die 9 ist Verletzung von Normen und eine weitere Zahl ist der ganze Rest.
Okay.
Weil das, das ist die, so eine Herangehensweise, die großen das Bedeutungsblöcke sind. Ne? Also es ist echt saugefährlich für die Gesundheit. Das dann das eine gibt's irgendwie doch egal und das andere ist, naja, du tut, aber du verletzt halt irgendwas. Eine Norm, ne?
Eine Norm oder Gesetz, also auch ein Gesetz okay. zu verletzen ist halt auch, das wäre für mich eine 9. Mhm. Wenn da eine Personenleben gefährdet wird, dann ist es eine 10.
Okay, gut.
Und alles andere kannst du sagen, es ist eine 8 oder eine 5 oder auf jeden Fall eine feste Zahl, dass diese Diskussion der Bedeutung aus ist. Es gibt ja auch, ja, es gibt Tabellen über, also genau. was man da alles gesehen hat. Ja. Um das einfach abzukürzen und zu vereinfachen, mach bei der Bedeutung einfach hier sowas in der Richtung.
Okay.
Dass du 3 Zahlen hast.
Ja.
Bei den Vermeidungsmaßnahmen gibt es halt die Auftretenswahrscheinlichkeit. Also wie, Fehlerursachen gibt es die Auftretenswahrscheinlichkeit. Mhm. Also wie wahrscheinlich ist es, dass diese Fehlerursache tatsächlich auftritt? Und da hast du auch wieder 1 bis 10. Also 1 ist, es ist gar nicht wahrscheinlich, dass es auftritt. Und 10 ist es, es ist höchstwahrscheinlich, dass das Ganze auftreten wird. Mhm. Oder es ist absolut wahrscheinlich, dass es auftreten wird.
Okay.
Und auch da kannst du wieder eine Abstufung machen. Da kannst du dir auch eine Ampel überlegen, Ampelsystem, dass du irgendwie die, dass du die 10 nimmst und dann als wirklich ganz schlimm. Und darunter hast du dann mehr so in so einem dunkelorange eine 8. Dann hast du in so einem Gelb die, keine Ahnung, 5. Und dann hast du irgendwie die 1 oder die 2 noch. Dass du also da auch da eine etwas gröbere Abstufung hinkriegst, um die ganzen Diskussionen da zu vermeiden. Mhm. Und auch auch hier gibt es so Auftreten von Ursachen. Naja, wie häufig ist es denn eigentlich? Ist es einmal von 1000, 10-mal von 1000? Kannst du ja auch solche Sachen, solche Skalen überlegen.
Okay.
Aber es ist einheitenlos. Es ist 1 bis 10.
Okay.
Und das Gleiche bei den Entdeckungsmaßnahmen, also bei der Entdeckungswahrscheinlichkeit. Wie wahrscheinlich ist es, dass es entdeckt wird?
Ja.
1 ist, es wird immer entdeckt. 10, es wird nie entdeckt. Und dazwischen kannst du dir wieder eine Skala ausdenken.
Okay.
So, und die Risikoprioritätszahl, das ist die Multiplikation von der Bedeutung, dem Auftreten und der Entdeckung.
Okay.
Also du nimmst diese 3 Zahlen und multiplizierst sie miteinander.
Das heißt, je größer die Risikoprioritätszahl, die RPZ ist, desto größer ich verwende mal ein anderes Wort, gewaltiger ist das Risiko.
Ja und nein. Also wenn du jetzt dich nur noch auf die RPZ verlässt, dann kriegst du meinetwegen mehrere Einträge mit einer 400. Mhm. Könnte passieren. Du kannst ja dir 3 Zahlen immer ausdenken, die 400 ergeben.
Ja.
Und für dich sind die alle gleich schlimm oder gleich wichtig zu bearbeiten. Mhm. Es kann es aber sein, dass du irgendwo was hast, wo die Bedeutung 10 ist, aber die Auftreten- und Entdeckungswahrscheinlichkeit geringer ist und das ist dann irgendwo eine 200. Mhm. So, also da hast du das Risiko, wenn du dich nur auf die RPZ verlässt, dass du andere schwere Themenblöcke einfach ignorierst, weil wenn irgendwo beim B eine 10 ist, dann hast du da sofort was zu tun.
Ja.
Und wenn da eine 9 ist, hast du auch sofort was zu tun. Ja. Deswegen nicht allein auf die RPZ verlassen, sondern auch tatsächlich bei der Bedeutung gucken, habe ich da irgendwo eine 10 und eine 9? Die sind wichtig zu bearbeiten und danach würde ich nach RPZ sortiert weiter vorgehen.
Okay.
Das hat wohl auch der VDA mittlerweile erkannt und hat in seinem neuesten Band die RPZ so ein bisschen an den Rand gedrängt und hat irgendwie jetzt andere Multiplikatoren sich überlegt. Die habe ich jetzt gerade nicht griffbereit, weil ich mich mit den neuesten VDAs noch nicht auseinandergesetzt habe.
Okay.
Weil es für mich nicht wirklich relevant ist, weil ich im Kfz-Bereich nicht so viel unterwegs bin. Aber der VDA macht halt auch sehr viel an der Ecke. Ne?
Klar.
Das ist schon gut zu sagen da.
Finde ich spannend, die Vorgehensweise, wo du sagst, du guckst ja erst die mit der großen Bedeutung an, weil das sehr, sehr analog ist zu dem, was meine Empfehlung ist, wenn wir eine Risikoanalyse für ein Projekt machen. Ja, also ich habe ja eine ähnliche Methodik, ich überlege mir, ist nicht ganz so strukturiert, ne? Oder nicht ganz so detailliert, sagen wir mal so. Ich überlege mir, was kann im Projekt alles schief gehen, welche Dinge, ne? Was ist die Ursache, was ist dann die Folge. Dann überlege ich mir eine Bedeutung, auch auf einer Skala von 1 bis 10 und eine Auftrittswahrscheinlichkeit auf einer Skala von 1 bis 10. Ne? Und dann habe ich auch, dann multiplizieren wir das einmal aus und dann kümmere ich mich zunächst mal und in manchen Projekten auch ausschließlich auf die großen Risiken, auf die gewichtigen Risiken, weil ich natürlich auch mit meinem Aufwand und mit meiner Zeit ein Stück weit haushalten muss. Ne? Also ich kann mich nicht um jedes Detail irgendwann kümmern, also für jedes Risiko eine Maßnahme zu machen, möchte ich nicht, sondern ich muss schon irgendwo die Grenze legen. Das ist dann auch manchmal so ein bisschen ja, ein bisschen ein Gefühl, wo man sagt, da, da bei diesen Zahlen, da gucken wir jetzt nicht mehr nach oder da überlegen wir uns keine Maßnahmen mehr, aber bei diesen schon noch. Aber auch da ist meine Empfehlung, alles, was bei der Bedeutung 9 oder 10 ist, bearbeiten wir auf jeden Fall. Also mal unabhängig davon, welches ausmultiplizierte, welcher Faktor unten rauskommt. Die mit der großen Bedeutung, die kümmern wir uns jeden Fall, dann machen wir auf jeden Fall eine Maßnahme, weil das sind meine Showstopper im Projekt. Und ich will ja auf jeden Fall vermeiden, dass mein Projekt völlig kippt.
Auf jeden Fall. Das hat schon eine gewisse Ähnlichkeit zur FMEA,
genau,
was du da gerade erzählst.
Genau, also das ist von der Vorgehensweise sehr, sehr ähnlich, denke ich. Die FMEA ist vielleicht ein bisschen ausgeklügelter, was jetzt so Auftretenswahrscheinlichkeit und Entdeckung und solche Geschichten angeht. Solche Sachen lasse ich bei der normalen Projektmanagement-Risikoanalyse ein bisschen auf der Seite liegen, weil es noch mehr qualitativ ist als das, was du gerade beschreibst. Okay. Jetzt haben wir gerade die Vorgehensweise, ne, mal besprochen. Wie geht man denn da so durch? Was sind denn aus deiner Sicht so übliche Probleme, übliche Schwierigkeiten, die sich so ergeben, wenn denn jetzt da so ein Projektteam in so einem Raum sitzt und mit einem FMEA-Moderator gemeinsam so eine FMEA erstellen soll?
Naja, das erste ist tatsächlich, dass viele, zumindest aus meiner Sicht, die halt den, was ich schon gesagt habe, den Sinn der FMEA noch nicht verstanden haben. Mhm. Ein FMEA-Moderator darf am Anfang als Einleitung, und die kann auch gerne ein bisschen länger sein, die Methodik vorstellen. Also was ist die FMEA eigentlich? Ja. Wo ist sie einzuordnen? Wann wird sie gemacht? Was sind die Ziele der FMEA? Was wir schon auch alles so heute ein bisschen besprochen haben. Mhm. Das dem Projektteam tatsächlich vorzustellen, denn viele kommen rein, Ingenieure wollen eigentlich an ihrer Elektronik, also in meinem Fall zum Beispiel hier, in der Elektronik weiter basteln oder ja. Software schreiben, Konstrukteure wollen ihre Teile zeichnen.
Fühlen das, sich gestört.
Was, halt liebend, ja, was sie liebend gern machen wollen. Genau, sie fühlen sich gestört in ihrer normalen Arbeit.
Ja.
Und jetzt müssen sie da in diesem Raum sitzen und diese FMEA bearbeiten. Ja. Dann guckst du halt, in welcher, ausdruckslosen Sicht, die ist fast gesagt. Aber im Laufe der Zeit, wenn die die Teammitglieder auch verstanden haben, worum es tatsächlich geht, dann wird's besser.
Okay.
Also das ist so eine Schwierigkeit, diese Startschwierigkeit, dass das Team verstehen muss, was machen wir denn eigentlich hier? Warum sitzen wir hier zusammen? Nicht nur, weil die Norm oder das Gesetz es fordern, sondern weil es auch tatsächlich einen Sinn hat, es zu tun. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wo viele FMEA-Moderatoren am Anfang erstmal ein bisschen die Energie reinschicken dürfen in dieses Team, um dann zu motivieren. Ja.
Finde ich gut, dass du den Punkt gerade nochmal rausstellst. Ne? Also wir machen das nicht, weil irgendeiner das möchte, sondern weil es sinnvoll ist. Ne? Und weil es einen Nutzen gibt. Und für mich wird ja immer andersrum ein Schuh draus. Also das Ding hat einen Nutzen und aus diesem Grund ist es irgendwann in der Norm gelandet. Weil die Norm ja eine gewisse Qualität am Ende des Tages sicherstellen möchte und gewisse Sachverhalte eben sicherstellen möchte und da bedient sie sich bewährter Instrumentarien, um das eben zu tun. Und deswegen ist das Thema FMEA in der Norm gelandet und deswegen müssen wir es tun, weil es sich eben bewährt hat und weil es Nutzen hat.
Und trotzdem haben ganz viele kein Verständnis an der Stelle.
Ja, verrückt, ne?
Und oder finden halt ihre eigentliche Tätigkeit, die sie sonst haben, nämlich hier konstruieren, entwickeln, Software schreiben, keine Ahnung, was man sich alles überlegen kann. Kann ja auch sein in der Produktion, ne? Wenn du da jemand hast, der normalerweise Fertigung macht und jetzt an der Prozess-FMEA beteiligt ist, es ist mal was völlig anderes, ne? Der hat sonst mit hier handwerklich zu tun und jetzt muss er sich geistig mit einem Thema auseinandersetzen. Das ist einfach mal eine andere Situation. Und da, ich glaube, da kommen so ein bisschen Schwierigkeiten am Start, beim Starten vor. Wenn aber erstmal diese Klippe überstanden ist und die verschiedenen Personen auch oder Teammitglieder verstanden haben, worum es geht, dann wäre das Nächste, was mir da einfallen würde, dass den Leuten nichts einfällt. Also auch das kann passieren. Ne? Dann sitzen alle da, so richtig. So, und da ist der Moderator gefragt mit verschiedenen Methoden. Also der braucht eine gewisse Methodenkompetenz an der Stelle, Gedanken vielleicht zu pflanzen und dann die Leute dann weiterzukommen. Da gibt es verschiedene Methoden, Nitrizmethode zum Beispiel. wo halt dann verschiedene Tries-Methoden angewandt werden, dass man Sachen sich überlegt, so wie kriege ich es denn am besten kaputt? Das ist immer das Schönste, wo sich Leute vorstellen können. Da fallen einem ganz viele Beispiele bei ein. Ja. Wie kriege ich denn hier diese Lampe kaputt oder wie kriege ich hier den Motor kaputt und so weiter? Dann sprudelt das Ganze. Und dann kannst du die ganze Tabelle ausfüllen auf einmal. Mhm. Okay. So diese Methoden brauchst du, um die Leute zu motivieren, auch ein bisschen verschiedene Sachen auszuprobieren. Mal kleine Gruppenarbeit kannst du auch einbauen. Dass wir mal sich eine halbe Stunde zwei Dreiergruppen finden, die sich über ein Thema was überlegen, mit Hilfe von vom Ishikawa oder mit anderen Methoden. Ja, tatsächlich, das ein bisschen auflockern auch. Du musst da nicht die ganze Zeit als Moderator Zeile für Zeile für Zeile für Zeile in diesem Dokument durchgehen.
Ja, das ist furchtbar dröge. Ne? Kann ich auch verstehen, dass da keiner Lust drauf hat.
Na, du hast auch als Moderator auch die Aufgabe, Sachen vorzubereiten. Du musst das System nicht kennen. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Du musst ein System nicht kennen. Du musst wahrscheinlich nicht mal die Firma kennen oder was sie produzieren. Du kannst dir aber für irgendwelche Funktionen schon mal die Standard-Fehlfunktion eintragen, so eine Tabelle. Also eine Tabelle schon mal vorbereiten, eine ganze Liste reinschreiben und dann mit den Leuten das Ganze durchgehen, ob das denn sinnvoll ist, diese eingetragene Fehler oder was daraus folgen kann und so weiter. Und das dann zusammen zu machen, also Vorbereitung. Du kannst auch dem Team Teile davon mitgeben und sagen, so, ihr bereitet für euch für die nächste FMEA folgenden Block vor. Überlegt euch die Fehlerursachen für die Fehler XYZ.
Okay.
Also auch das ein bisschen aufzulockern, dass man, dass nicht alle, also dass 6 Leute da sitzen und einer denkt.
Ja. Ja. Okay. Meine Erfahrung ist, dass wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, bin ich gespannt, dass wir immer mal wieder zwei Probleme haben. Das eine ist diese, und da hast du eigentlich schon eine Lösung dafür gegeben, die ich ganz smart finde, ist dieses Bewertungsthema. Also das ist jetzt 3, 4 oder 5. Ne? Also weil das ja eher so ein Ranking, also es sind ja einheitslose Zahlen, wie du sagst, ist halt erstmal so eine, ich sage immer, 5 ist größer als 4 und kleiner als 6. Aber mehr ist es erstmal nicht bei so einer Bewertung. Also dass das furchtbar schwer ist. Und das zweite Thema, das ich immer, wenn ich in solchen FMEAs sitze, als schwierig wahrnehme, ist die Flughöhe. Also A, festzulegen, wie tief gehen wir rein, und die dann auch beizubehalten, sodass, wenn eine FMEA, die ja dann auch mal sehr umfangreich sein kann, also mehrere A4-Seiten, wenn man es dann ausdruckt, ne, sind schon so Stapel immer mal, dass die gleichbleibend von der Granularität und von der Tiefe ist. Ich weiß nicht, wie da deine Wahrnehmung ist.
Ja, das passiert halt am Anfang. Die FMEA startet ja nicht mit dieser Tabelle. Mhm. Na, die FMEA startet damit, dass du dir das System anschaust, die verschiedenen Funktionen herausarbeitest aus dem System und dann weiter aufbrichst. Also, dass du eine Struktur hast. Meine Komponente besteht aus, das Auto besteht aus der Karosserie, dem Motor und so weiter. Dass du halt versuchst, das runterzubrechen.
Mhm. Produktstruktur, ne?
Und ja, genau. Ja. Also kannst du ja vielleicht auch einen Teilebaum nehmen und dann daran dich langhangeln. Genau. Auch das ist denkbar. Mhm. Und dass du dann anfängst, wenn du an einem bestimmten Punkt angekommen bist, die verschiedenen Funktionen aufzuschreiben. Was hat die Komponente für Funktionen? Und die FMEAs kannst du auf den verschiedenen Ebenen anwenden. Du kannst also auch ganz oben auf der Ebene des Autos anfangen. Du kannst auf einer Ebene von der Tür arbeiten. Du kannst auf der Ebene von dem Motor des Scheibenheben.
Fensterheber,
Fensterheber, Scheibenheber. Fensterheber, genau. Auf der Ebene kannst du auch arbeiten. Mhm. Und wenn du dir halt anguckst, du hast die Tür. Und die Tür hat halt als mögliche Fehlerursache den Fensterheber, den Motor. Dann kannst du die FMEA machen, das ist eine Fehlerursache, ne, des Fehlers dass die Scheibe halt nicht runtergeht. Bei der Tür ist der Fehler und die Fehlerursache ist der Motor. Funktioniert halt nicht richtig. Und dann kannst du einen Schritt runtergehen und hast halt nicht die Fehlerursache Motor, sondern das ist halt einer der Fehler, die du dann hast. Der Fehler ist, Motor dreht sich nicht, die Ursache ist, Kabel kaputt.
Kabel ab.
Fehlerfolge, Scheibe geht nicht hoch und runter, also Scheibe bewegt sich nicht. Okay. Was also der Fehler ist, von dem einen ist der andere, von dem anderen die Fehlfunktion oder der Folgefehler und so weiter. So kann sich das nach oben und nach unten bewegen. Du kannst auf den Ebenen wechseln, wenn du das möchtest.
Okay.
Und bei der System-FMEA fängst du halt ganz oben an und guckst dir halt, zerteilst das Ganze erstmal in entsprechende Elemente, in Systemelemente, davon spricht man auch teilweise.
Ja.
Und daraus baust du dir das Ganze dann auf. Du hast also die verschiedenen Schritte der FMEA sozusagen, die du dann durchgehen kannst.
Okay, gut. Haben wir noch, wenn wir über das ganze Thema Risikobeurteilung oder Risiken sprechen, technische Risiken, darüber reden wir ja eigentlich, gibt es noch andere Instrumente, die da irgendwie reingehören? Wir haben vorhin die FMEDA noch besprochen, gibt es da noch weiteres?
Ja, es gibt verschiedene andere Ansätze, wie du die Qualität von Produkten beurteilen bzw. oder verbessern kannst. Das gibt es, heißt es House of Quality gibt es, da kannst du verschiedene Sachen eintragen.
Okay.
Es gibt die Failure Tree Analysis, also die FTA, wo du halt wo du versuchst sozusagen einen Hauptfehler zu finden, also wie heißt das denn auf Englisch, der Root Failure, also wo du sozusagen den Wurzelfehler, den Grundfehler findest, der mehrere andere Fehler auslöst.
Okay.
Der Common Failure war's, glaube ich. Also da gibt's halt die FTA, also als Failure Tree Analysis, wo du einen Fehlerbaum aufbaust. Mhm. Welche andere Methoden? Es gibt so viele Methoden, wo ich dann nicht mehr so ganz firm drin bin.
Okay.
Es gibt schon verschiedene Methoden an der Stelle, die du ansetzen kannst. Manche schreiben halt bestimmte Methoden vor, also der VDA schreibt halt diese FMEA vor. Ja. Die FMEDA wiederum wird zum Beispiel von den Sicherheitsnormen vorgeschrieben. Sicherheitsnormen für Industrie, also für 61508 oder für Kraftfahrzeug, die 26262. Die schreiben zum Beispiel die FMEDA vor und so weiter. Also gibt es halt verschiedene Anwendungsbereiche und da darf sich zumindest der Bereich, der für die Normen und sowas zuständig ist, auch mal mit beschäftigen, was wird denn tatsächlich benötigt. Ja. Bei kleineren Firmen, die haben solche Leute nicht, meistens. Und dann müssen die Entwickler sich damit beschäftigen. Und das mögen die nicht. Und das ist halt die Krux, glaube ich, auch bei den Mittelständlern.
Okay. Vielleicht an der Stelle abschließend noch, damit wir das Thema nochmal rund machen, weil ich glaube, da haben wir noch nicht im Detail drüber gesprochen. Gibt's jemand ich sage jetzt nicht im Unternehmen, sondern im Projekt, wer ist denn verantwortlich für die FMEA? Und ich meine jetzt nicht den Moderator, der dann da durchführt. Kannst du da jemanden greifen, benennen, oder ist das eher, oder ist es der Projektleiter?
Meinst du jetzt verantwortlich für die Durchführung oder verantwortlich, dass sie überhaupt gemacht
wird? Dass sie gemacht wird. Dass sie stattfindet.
Das sollte eigentlich schon von der Firmenleitung aus klar fokussiert sein. Also, dass da es geht ja immer um Budgets und um Zeiten und sowas, ne?
Ja.
So, und da wird ja irgendwann gesagt beim Projekt, wenn das Projekt geplant wird, welcher Bereich braucht denn wie viel Zeit und so weiter. Und da hat der Projektleiter mit zu tun, dass der sagt, ich möchte hier die FMEA gerne haben.
Ja,
okay. Weil ich habe gehört, das ist eine ganz tolle Methode und damit werden wir unsere Qualität steigern. Und dann muss der Qualitäter sagen, ja, das finde ich super, das wollte ich auch schon mal vorschlagen. Dauert aber immer so lange.
Ja.
Kommt dann gerne als Argument. Und das muss sozusagen ein Zusammenspiel sein, Projektleitung, Qualitätsmanagement. Ich glaube, die beiden sollten an einem Strang ziehen. Entwicklungsleitung sollte mit dazu spielen und auch seinen positiven Aspekt dazu bringen. Schlussendlich entscheidet ja der Auftraggeber, was für ein Budget er freigeben möchte.
Ja.
Und was vielleicht hinten runterfällt, was leider auch passiert.
Ja.
Und da liegt es halt dann daran, dass die entsprechenden Leute, also der Projektleiter stellt es ja meistens vor, so ein Projekt, dass der dann auf den Nutzen auch eingeht von so einer FMEA. Wenn es notwendig ist, vom Gesetz her, ich glaube, dann heißt es nur so, naja, dann macht halt eine kleine FMEA, kleine bringt aber meistens nichts. Auch da den Nutzen ausstellen, dass eine umfangreichere FMEA sinnvoll ist und gemacht werden sollte und dass dann auch dafür die Mittel freigegeben werden. Also es ist schon ein gewisser Zusammenspiel und ich sehe aber auch da die Projektleiter da drin in der Rolle zu sagen, ich möchte es haben, weil ich habe folgenden Nutzen davon.
Ja. Also ich glaube, da gebe ich dir recht. Der Projektleiter ist der Anwalt des Projektes, wenn man mal so das bezeichnen möchte. Und wenn er ein gutes Projekt haben möchte mit einem guten Projektergebnis und dafür eine FMEA sinnvoll und oder notwendig ist, ne, also rechtlich vorgeschrieben, dann ist er, glaube ich, derjenige, der dafür sorgen muss, dass es geplant wird, dass es budgetiert wird, dass die entsprechenden Personalressourcen dafür zur Verfügung stehen, dass gegebenenfalls so ein externer Moderator gefunden und integriert wird und dass es dann eben halt auch zu den richtigen Zeitpunkten im Projekt stattfindet. Ich glaube, damit landet die Verantwortung tatsächlich beim Projektleiter.
Genau, und für die eigentliche FMEA da kümmert sich dann tatsächlich auch der Moderator darum, dass die Termine organisiert werden, dass es kommuniziert wird, dass es vorgestellt wird und so weiter.
Dass auch fachlich gut gemacht wird, ne? Das ist ja auch so eine Sache.
Also genau.
Ist es fachlich, inhaltlich eine gute FMEA oder ist es gibt's Schnitzer drin, ne? Und ich glaube, die Verantwortung sehe ich dann bei dem, der es moderiert.
Genau, sehe ich auch so.
Okay.
Der Projektleiter gibt dann einen Teil Verantwortung, kann er abgeben an den Moderator. Natürlich muss der Projektleiter gucken, wurde auch wirklich durchgeführt, kam ein Ergebnis bei raus, ja, klar. Muss ich nochmal 3 Redesign-Runden drehen deswegen, ja. Dann darf ich den Projektplan nochmal anfassen.
Ja, genau.
Aber das eigentliche Doing der FMEA ist dann in den Händen vom Moderator.
Okay.
Und ja, wie du schon sagtest, es gibt interne wie externe Moderatoren. Also es gibt Firmen, die haben eigene Moderatoren. Das weiß ich. Ich habe mal eine Moderatorenausbildung gemacht und war in der Firma Moderator. Da habe ich auch andere Moderatoren kennengelernt von anderen Firmen, die da fest angestellt sind. Also die, ich habe es nebenbei Moderator gemacht, die haben wirklich Vollzeit FMEA-Moderation gemacht.
Kenne ich auch.
Vollzeit, 2 Leute. So, 2 Leute waren in der Schulung mit dabei. War faszinierend, was da bei manchen Firmen gemacht wird. Klar, Maschinenbau, da haben die wesentlich mehr zu tun. Ne?
Ja,
und klar. Aber es gibt auch externe Moderatoren. Auch da habe ich guten Draht zu 1-2 Leuten, die das machen. Und die haben auch meistens es gut zu tun.
Kann ich mir gut vorstellen.
So wie externe Projektleiter, ne?
Ja, genau. Ja, super, David. Vielen Dank, dass du uns mal mitgenommen hast auf diesen Weg, die FMEA ein bisschen besser zu verstehen, was da dahinter steckt, was Nutzen ist, wie man da vernünftigerweise rangehen kann. Jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss zu dir. Welches Problem darf ich denn haben, wenn ich mit dir telefonieren möchte?
Du kannst 2 Probleme haben. Vielleicht 2 auch 3. 2 bis 3 Probleme.
Okay.
Ich habe mich im Bereich der FMEA, also ja, ich bin FMEA-Moderator, das ist aber nicht so mein Hauptzweig. Ich habe mich in dem Bereich der FMEDA stark vertieft. Das ist noch unbeliebter als die FMEA, muss man dazu sagen, weil es noch trockener ist. Eine FMEA kannst du es ja noch als Moderator auflockern. Da kannst du ja noch hier verschiedene Methoden anwenden. Ja. Bei einer FMEDA, das ist halt tatsächlich viel Recherche und Rechnen. Und Excel und ganz viele hunderte von Zeilen Excel. Und mir macht's komischerweise Spaß. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen merkwürdig, aber Ingenieur halt. Ne?
Ja, wir sind da manchmal so.
Wir sind halt so komisch. Genau, also ich habe die FMEDA als einen Service bei mir in meinem Ingenieurbüro, wo ich Firmen unterstütze, diese FMEDA durchzuführen. Einerseits mache ich da einige Teile selbstständig, andererseits moderiere ich dann Workshops, wo es zum Beispiel um die darum geht, um zu erkennen, wenn Fehler auftreten, wie kritisch sind denn diese Fehler tatsächlich? Oder wenn ein Ausfall ist von irgendeinem Bauteil, ist es ein sicherer oder ein unsicherer Ausfall? Das kann ich nicht beurteilen, weil ich die Systeme nicht kenne. Das können aber die Entwickler beurteilen.
Ja.
Und das ist dann so ein Workshop, so meistens so ein Tag, knapper Tag, wo man da durchgeht durch die verschiedenen Zeilen. Dann müssen die Leute mal in ihren Unterlagen blättern, vielleicht nochmal drüber nachdenken und dann ist diese Tabelle auch fertig. Ist halt viel Rechenarbeit dabei. So, das wäre ein Problem, was man haben kann, wenn man mich anrufen möchte. Ich nutze im Übrigen tatsächlich Excel. Hat einen Hintergrund, weil ich den Firmen dann diese Tabelle geben kann.
Ja.
Es gibt Anbieter wie zum Beispiel der TÜV, da schickt man alle Unterlagen hin und kriegt eine Zahl zurück. So, wenn du was änderst, schickst du die Unterlagen wieder hin, kriegst wieder eine Zahl zurück.
Ja.
Ist super. So, jetzt bei jeder kleinen Änderung darfst du nochmal den TÜV beauftragen.
Ja,
dann gibt's Softwareanbieter, da zahlst du dann hunderte von Euro für eine Software oder tausende von Euro für eine Software und brauchst noch eine Schulung und so weiter. Ich nutze deswegen Excel, weil gerade der Mittelstand, die sind meistens noch relativ affin in der Ecke, brauchen keine speziellen Tools und können halt kleine Änderungen selbst durchführen und gucken, was passiert denn, wenn ich jetzt hier einen Fehler verändere, also wenn ich jetzt eine neue Diagnose einbaue, dann verändert sich was in der Tabelle. Und wenn sich da was verändert, was kommt denn am Schluss für eine Zahl bei raus? Dann können die selbst weitermachen.
Okay.
So, ich will die schon so ein bisschen befähigen dazu, dass die Leute selbst weiterarbeiten können.
Sehr
deswegen
gut.
Halt Excel.
Okay.
So, und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg an der Stelle. Ja, und das andere, was du vorhin eingangs erwähnt hattest, die ganzen Reviews, was ich mache.
Ja.
Also ich prüfe Entwicklungsunterlagen, in dem Fall in der Elektronik halt Schaltpläne, Layouts, die Vorgabedokumente für das Layout, die Ausgabedaten vom Layout, also das, was an den Fertiger geht, da habe ich entsprechende Methoden und Tools und ja auch haufenweise Checklisten, die ich durchgehe und durcharbeite, um dann zu sagen, was eventuell nochmal geändert werden sollte, bevor es zum Layout geht oder bevor es gefertigt wird, ne, oder bevor es zum Layout geht, um halt diese, ja, die Zeit zu sparen, nochmal eine Runde zu drehen. Hm. Lieber nochmal eine Woche in die Entwicklung zu stecken, als, keine Ahnung, 12 Wochen zu warten, bis der Prototyp da ist und dann festzustellen, verdammt, ich habe da was nicht angeschlossen. Hm. Was tatsächlich passiert. Und dann drehst du noch mal eine Runde und diese Zeit, die tut natürlich ist dir, speziell als Projektleiter, stark weh dann, wenn der Zeitplan heißt, im Zeitplan heißt, okay, jetzt müssen wir noch mal 16 Wochen hier, 2 Wochen entwickeln und dann noch mal 12 Wochen fertigen und dann noch mal testen und dann sehen wir, ob es vielleicht funktioniert. Das tut weh. Geld. Genau. Mhm. Ich glaube, das Geld ist es nicht mal. Ich glaube, eher die Zeit ist es. Ne? Also heutzutage ist es eher die Zeit als das Geld, um da ja, und das möchte man, die Zeit möchte man gerne sparen und dafür habe ich halt diesen Review-Service. Also die 2 Services biete ich an und mit den Problemen darf man gerne auf mich zukommen.
Das ist super. Wo finde ich dich im Internet?
Über Google findest du mich normalerweise ganz gut. Okay. Ich habe die Website, die darfst du gerne in die Shownotes schmeißen. Das ist ib-dck.de.
Okay, mache ich gerne.
Ich habe auch einen Podcast.
Ja, sehr gut.
Den Ingenieure führen Podcast. Ich bin nebenbei möchte ich es nicht sagen, aber ich bin halt parallel Führungskraft und also ich bin Zeitpreneur, ne? Also ich habe beides gleichzeitig. Bin auch Führungskraft und ich habe ja einen Podcast Ingenieure führen, in dem ich so ein bisschen aus meinem Leben als Führungskraft erzähle, die verschiedenen Schnittstellen aufrolle. Wir haben uns auch schon mal da getroffen in dem Podcast mit Mike in der Kaffeeküche zum Bereich Projektmanagement, weil die Entwicklung hat halt auch mit, naja, mit Projektmanagement zu tun. Ich bin jetzt gerade beim Thema Einkauf, der hat auch ein bisschen was damit zu tun und so. Also ja, also grabe ich mich durch verschiedene Themen durch, wenn man da reinhören möchte.
Und jetzt kommt von meiner Seite, den Podcast kann ich empfehlen. Hört euch das an. Das ist wirklich gut.
Vielen Dank.
Gerne. Gut, David, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns das Thema FMEA näher gebracht hast. Ich werde alle Links sowohl zu deiner Seite als auch zum Podcast und so weiter in die Shownotes packen. Da kann man einfach draufklicken und dann landet man direkt bei mir. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
Ich bedanke mich auch. Und falls jemand zum Thema FMEA noch was lernen möchte, es gibt jetzt wöchentlich Webinare, unter anderem auch zum Thema FMEA. Also wenn man da was lernen möchte, findet man auch auf meiner Seite, ist sehr präsent. Und genau, freue mich, wenn da jemand noch mit dazukommt in die Runde.
Prima.
Und dir, Jörg, ganz herzlichen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht, heute hier in dem Podcast zu sein. Und ich denke mal, wir werden uns auch garantiert noch mal wieder hören.
Ja, davon gehe ich auch aus. Ich danke dir, David. Tschüss.
Tschüss.
Das war der 2. und letzte Teil meines Gespräches mit David Kirchner zum Thema FMEA und technische Risikobewertung. Und gleichzeitig die Episode 115 im Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Die Shownotes dieser Episode findest du unter projektmanagement-maschinenbau.de/pmmb115 und dort findest du auch alle Links zu Davids Website, dem Podcast und so weiter. Vielen Dank, dass du diese Episode des Podcasts von Projektmanagement im Maschinenbau angehört hast. Um keine weitere Episode zu verpassen, abonniere doch einfach den Podcast auf Apple Podcasts, Spotify oder Google Podcasts. Um so richtig auf dem Laufenden zu bleiben, werde einfach Teil der Community. Ich versorge dich regelmäßig mit Tipps, zusätzlichen Informationen und Neuigkeiten. Du erfährst alles zuerst. Gehe einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de/community und trage dich ein. Dort findest du auch den Zugang zur Online-Bibliothek von Projektmanagement im Maschinenbau, in der du jede Menge Vorlagen, Checklisten und Tools findest. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Lass uns gemeinsam erfolgreich sein. Dein Jörg Walter.